HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Apples tax benefits in Ireland are illegal.
Apples Steuervorteile in Irland sind illegal.
Hey, taxes, taxes killing me.
It's maddening, it's disappointing.
Nein, es sei klar, dass diese Entscheidung jeder faktischen und gesetzlichen Grundlage entbehre.
Hey, taxes, taxes killing me.
Ich bin damit nicht einverstanden. Die irischen Behörden haben seinerzeit nichts gemacht, was nicht in Ordnung oder illegal war.
Man kann es böswillig als Steuerschlupfloch bezeichnen, weil man sich natürlich idealerweise die Länder sucht, die möglichst günstig sind.
Die Steuervorteile für Amazon sind nach den EU-Beihilfevorschriften illegal.
Wenn es legal ist, dann ist das ja eigentlich ein Skandal.
Illegitim, weil sich ein milliardenschweres Unternehmen um ihren gerechten Anteil zur Finanzierung des Gemeinwesens drückt.
My friend, make no mistake from this taxman, you cannot escape.
If my effective tax rate.
Also wenn mein Steuersatz mal auf 0,005% sinken sollte, dann würde ich einen sehr kritischen Blick auf meine Steuererklärung werfen.
Maybe I should have a second look at my tax bill.
Klein gegen groß, die EU und die Internetgiganten, HR2 Kultur der Tag. Stellen wir uns vor, die öffentlichen Haushalte hätten weltweit rund 600 Milliarden Dollar mehr in den Kassen. Davon könnte man viele Haushaltslöcher stopfen. Man könnte marode Brücken sanieren, mehr Angebote machen für Kinder, Bildung, ältere Menschen. So manches Schwimmbad müsste dann nicht geschlossen werden. Richtig eingesetzt könnte das Geld viel Gutes tun für viele. Das Geld ist da. Aber es streichen einige wenige Technologieunternehmen ein, die auf ihre Gewinne kaum Steuern zahlen. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Und so manche Steueroase hilft kräftig dabei. Die EU-Kommission hat den Kampf dagegen aufgenommen. Doch welche Chancen hat die EU überhaupt, sich gegen digitale, globale Giganten zur Wehr zu setzen? Zumal nicht alle Mitglieder am selben Strang ziehen. Die Frage stellen wir. Erinnern Sie sich? Eigentlich sollte Apple 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen an Irland. Das hat die EU-Kommission im letzten Jahr beschlossen, denn Apple hat über Jahre auf alle Gewinne in Europa jährlich nur rund 1% Steuern gezahlt. Und da nichts passiert ist seitdem, wird sich nun der Europäische Gerichtshof mit der Sache befassen. Und dann ist da noch Amazon. Der Konzern soll die vergleichsweise geringe Summe von 250 Millionen Euro an Luxemburg nachzahlen.
Die Ankündigung der energischen EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager ist unmissverständlich.
Amazon now has to repay the tax benefit worth around 250 million euros plus interest.
Amazon muss in Luxemburg 250 Millionen Euro plus Zinsen an Steuern nachzahlen. Und das Unternehmenssteuerparadies Irland wird von der EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt.
To refer Ireland to the EU court for failing to implement our decision.
Margrethe Vestager sieht sich zur Klage gegen Irland gezwungen, weil die Regierung in Dublin seit über einem Jahr die Apple-Strafe der EU-Kommission schlicht ignoriert und sich weigert, die von der Kommission gegen Apple verhängte Steuernachzahlung in Höhe von 13 Milliarden Euro einzutreiben. Mit ihren beiden Entscheidungen in Sachen Amazon und Irland verbindet EU-Wettbewerbskommissarin Vestager eine Botschaft.
I hope that both decisions are seen as a message.
Und Junckers Wettbewerbskommissarin hofft, dass diese Botschaft von den multinationalen Konzernen und von den Steuerbehörden in der EU auch verstanden wird.
That companies must pay their fair share of taxes.
Die Botschaft nämlich, dass multinationale Unternehmen und Online-Giganten, die in Europa Geschäfte machen, ihre Gewinne auch angemessen versteuern müssen und sich dieser fairen Besteuerung nicht entziehen können. Und zwar weder dadurch, dass sie sich wie Amazon in Luxemburg mit Hilfe von Steuertricks arm rechnen, noch dadurch, dass sich ein Steuerparadies wie Irland im Fall von Apple über ein Jahr lang schlicht weigert, die von der Kommission verhängten Steuernachzahlungen einzutreiben.
Three quarters of Amazon's profit from all its sales in Europe remained untaxed.
Nach Recherchen der EU-Kommission hat Amazon auf 3/4 seines Umsatzes in Europa keine Steuern bezahlt. 8 Jahre lang hat sich der Online-Händler zwischen 2006 und 2014 buchstäblich arm gerechnet. Und zwar mit Hilfe maßgeschneiderter Gesetze der Steueroase Luxemburg, in dem der Online-Händler gigantische Lizenzgebühren bezahlte, und zwar an eine Phantom-Holding namens Amazon Europe Holding Technologies. Eine virtuelle Firma, die nichts leistete, die keinen einzigen Mitarbeiter beschäftigte und die kein einziges Büro unterhielt.
With no employees, no offices and no business activities.
Und die vor allem keinen einzigen Cent Steuern in Luxemburg bezahlen musste und sich damit hervorragend als steuerfreier Parkplatz für die Gewinne von Amazon Europa eignete. Und zwar in einer Zeit, in der Jean-Claude Juncker Finanzminister und Premier in Luxemburg war. Junkers Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager ist entschlossen, mit dieser Praxis der künstlichen Gewinnminimierung aufzuräumen.
Tax benefits are illegal. Under EU state aid rules.
Der Luxemburg-Nachlass für Amazon ist nach Einschätzung der EU-Wettbewerbskommissarin schlicht illegal, weil selektive Steuervergünstigungen laut EU-Beihilfegesetz ausdrücklich verboten sind. Luxemburg behält sich zwar alle rechtlichen Schritte gegen die Kommissionsentscheidung vor, muss sich aber darauf einstellen, die Millionen von Amazon nachzufordern oder andernfalls wie Irland vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt zu werden.
Arm gerechnet, reich geworden. Ralf Siener über die Steuervermeidung von Apple und Amazon. Zwei der großen Internetkonzerne sollen nun also zur Kasse gebeten werden. Die Steuerschlupflöcher sollen geschlossen werden. Die EU will einfach nicht mehr hinnehmen, dass Milliardengewinne unbesteuert eingestrichen werden. Die Veränderungen in der Besteuerungspraxis sind ein Mammutprojekt. Andreas Meyer-Feist ist unser Korrespondent in Brüssel. Wie soll dieses Projekt funktionieren?
Die EU will das Problem grundsätzlich angehen mit einer Reform der Konzernbesteuerung in Europa. Die Finanzminister haben schon einen Vorschlag dazu bekommen und im Prinzip geht es um eine EU-weite und einheitliche Besteuerung des digitalen Wirtschaftsraums. Hier ist ja die Steuerrate praktisch nur halb so hoch wie bei den traditionellen Geschäftsmodellen. Das hat man erkannt in Brüssel, weil sie eben oft keine physische Präsenz in den Märkten haben, wo man klar sieht, womit das Geld verdient wird. Und damit soll eben Schluss gemacht werden. Das ist ein Teil der ganzen Geschichte. Und dann will man eben versuchen, auch irgendwie an die Steuerrückzahlung zu kommen, die Amazon leisten muss, aber auch Apple.
Da muss man natürlich geschlossen dran gehen, sonst wird das nichts. Wie viel Einigkeit herrscht da in der EU?
Der Wille ist da. Die EU-Finanzminister kennen ja die Steuerstatistiken. Sie sehen, worauf Steuern überhaupt gezahlt wird in unseren Gesellschaften. Und da geht eben das Gros der Steuern auf den Faktor Arbeit. Arbeit wird besteuert. Das ist natürlich ein ziemlich veraltetes Modell. Und wenn es in Zukunft weniger Arbeit gibt, dafür mehr Daten, müssen eben die Daten besteuert werden. Also das ganze Problem ist weniger ein Problem der Steuerschlupflöcher. Ja, die schließt man jetzt gemeinsam. Das wird auch funktionieren. Aber man braucht eben ein dauerhaftes neues Modell, um diese neuen Wirtschaftsmodelle auch angemessen besteuern zu können. Darüber denken die Finanzminister nach. Sie sind sich im Grunde einig. Aber sie wissen natürlich auch, dass das nur in Europa allein nicht zu stemmen ist.
Aber Luxemburg und Irland stemmen sich noch dagegen. Die EU-Kommissarin Vestager will ein Exempel statuieren. Hat sie die Machtfülle, die dazu nötig wäre?
Sie macht zumindest klar, dass es ihr ernst ist mit ihrem Kampf gegen Steuerdeals, egal was passiert und wie der Europäische Gerichtshof am Ende entscheiden wird. Da wird die Sache ja auch in Luxemburg wohl landen. Das überlässt sie der Justiz. Denn die Frage bleibt ja, ob diese Steuertricks am Ende nicht doch in vollem Einklang mit dem internationalen Steuerrecht sind. Das behaupten ja diese Unternehmen. Das muss gerichtlich geprüft werden. Aber der Druck ist eben da und der beginnt jetzt auch zu wirken.
Was verspricht sich die EU denn konkret von einem härteren Vorgehen?
Zumindest auf Einsicht. Also Einsicht verspricht sich die EU-Kommission und da gibt es auch gewisse Erfolge, wenn man zum Beispiel sich Amazon anschaut, wie dort versteuert wird inzwischen. Früher Luxemburg, nur Luxemburg und dann auch noch viel zu wenig heute, seit einigen Jahren schon, dezentrale Versteuerung in den einzelnen europäischen Staaten, also in den Unternehmen hat man dazugelernt, man hat das ganze Steuersystem auch umgestellt. Also ist es wohl kaum noch möglich, wirklich ganz unauffällig den Körperschaftssteuersatz auf 0,005 zu drücken. Das war ja ein großer Vorwurf der EU-Wettbewerbskommissarin. Ist nicht mehr möglich, wird auch kaum gemacht, wie das zum Beispiel bei Apple in Irland der Fall war. Aber Brüssel will eben ja weitergehen, versucht eine einheitliche Besteuerung der digitalen Wirtschaft zu erreichen, nicht nur in Europa, sondern möglicherweise weltweit.
Das wäre dann meine nächste Frage. Es ist ja schön, wenn so ein großes Gebilde wie die EU da zusammenhält, aber es gibt ja international, eben weltweit, Steuerschlupflöcher. Das kann nicht als Alleingang der EU funktionieren, oder?
Nein, und da gibt es drei verschiedene Überlegungen. Besteuert man den Umsatz, eine Idee, oder führt man eine Quellensteuer für alle digitalen Transaktionen ein, auch das ist im Gespräch, oder eine Gewinnabgabe beim Verkauf von Online-Werbung. In Brüssel wartet man jetzt erstmal auf die Vorschläge der OECD zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft, die sollen im nächsten Frühjahr kommen, und die Europäische Union wirbt schon für diese sogenannte Google- oder Digitalsteuer in den Vereinigten Staaten. Aber Frankreich macht im Moment sehr viel Druck. Hier hat man die alte Videosteuer, die es seit vielen Jahrzehnten gibt, ausgeweitet auf alle digitalen Anbieter. Also der Druck ist groß, tatsächlich im nächsten Jahr hier zu einer Einigung zu kommen, die nicht nur die Europäische Union umfasst.
Die digitalen Unternehmen werden also zur Kasse gebeten. Vielen Dank, Andreas Meyer-Feist in Brüssel. Wenn sich Kleine gegen einen Riesen durchsetzen wollen, von so einer Begebenheit berichtet der irische, man bemerke, der irische Autor Jonathan Swift in Gullivers Reisen, im ersten Teil der Reise nach Lilliput.
Ich wollte aufstehen, aber es war mir unmöglich, auch nur ein einziges Glied zu rühren. Ich lag auf dem Rücken, und da entdeckte ich nun, dass nicht nur meine Arme und Beine, sondern auch mein langes, dichtes Haar am Boden festgebunden waren. Ich fühlte, dass von meinen Schultern bis zu den Schenkeln hinunter viele dünne Stricke quer über meinen Leib liefen. Um mich herum hörte ich ein wirres Geräusch, aber in meiner Lage konnte ich nichts als den Himmel sehen. Kurz darauf fühlte ich, wie sich etwas auf meinem linken Bein bewegte und über meine Brust bis zum Kinn vorkroch. Ich schaute, so gut ich konnte, nach unten und bemerkte eine menschliche Kreatur. Knapp 6 Zoll hoch, mit Bogen und Pfeil in den Händen und einem Köcher auf den Rücken. Dahinter etwa 40 ähnliche Gestalten, die ihrem Anführer folgten. Ich brüllte vor Staunen und Entsetzen so laut auf, dass sie alle in einer Panik davonstürzten. Im selben Augenblick wurden mehr als 100 Pfeile gegen meine linke Hand abgeschossen, die mir wie Nadelstiche die Haut ritzten. Gleich darauf schossen sie, etwa so wie man bei uns in Europa Granaten abfeuert, eine zweite Salve ziemlich steil in die Luft. Unter diesen Umständen hielt ich es für das Klügste, mich still zu verhalten und bis zum Anbruch der Nacht so liegen zu bleiben.
Klein gegen groß, die EU und die Internetgiganten, HR2 Kultur der Tag. In Irland hat sich Apple zu einem quasi staatenlosen Unternehmen gemacht. Das war möglich, weil in Irland bis 2014 nur Firmen als dort ansässig galten, wenn ihr zentrales Management und die Kontrollorgane sich auch auf der Insel befanden. Das war bei Apple auf dem Papier aber nicht der Fall. Das Unternehmen wurde aus den USA herausgeführt. Was aber nicht etwa zu einer Besteuerung dort geführt hätte, weil die Firmen ja eben in Irland saßen und deshalb musste Apple nirgends Steuern zahlen. Jetzt soll sich also der Europäische Gerichtshof mit der Sache befassen. Das finden die Iren völlig überflüssig.
Leo Varadkar hat kein Verständnis für die Entscheidung der Europäischen Kommission. Die sei komplett unnötig und gerade im Moment auch völlig unberechtigt, sagt der irische Regierungschef.
We believe it's wholly unnecessary and very much unwarranted at this time.
Die Kommission will Irland vor den Europäischen Gerichtshof ziehen, damit das Land endlich seine Steuern bei Apple eintreibt, 13 Milliarden Euro. Dazu habe man Dublin schon vor mehr als einem Jahr aufgefordert, sagte Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager gestern. Aber Irland habe nichts eingefordert, nicht mal zum Teil.
Ireland has still not recovered any money, not even in part.
Extrem enttäuschend sei dieser Schritt, heißt es dazu bei der irischen Regierung. Erstens seien Steuern eine nationale Angelegenheit, sagt Premierminister Varadkar, keine für Brüssel.
It is our view that tax is a national competence. It's a matter for this parliament, not a European matter.
Und zweitens habe man die Frage ja selbst längst vor den EuGH gebracht.
And this is of course something that's already on appeal to the European Court of Justice.
Tatsächlich hatte Irland vor einem Jahr Berufung gegen die Entscheidung der Kommission eingelegt. Die findet, dass die irische Regierung dem amerikanischen Unternehmen unzulässige staatliche Beihilfen gewährt hat. Apple betreibt in Irland sein europäisches Hauptquartier, musste für seine Gewinne aber jahrelang nur sehr geringe Steuern zahlen. Die Kommission forderte Irland im vergangenen Jahr deshalb auf, Apple nachträglich zur Kasse zu bitten mit 13 Milliarden Euro. Das machen wir auch, verspricht Regierungschef Varadkar.
We are making arrangements to collect the 13 billion from Apple.
Wir treffen bereits Vorbereitung, die 13 Milliarden von Apple einzufordern. Wir haben Fondsmanager eingestellt, die sich darum kümmern, dass das Geld auf einem Sonderkonto landet. Da wird es dann bleiben, bis der EuGH entschieden hat, wem es eigentlich gehört, Apple, Irland oder anderen Ländern.
Apple hatte in den 80er Jahren in Cork im Süden der Insel sein europäisches Hauptquartier aufgeschlagen. Heute arbeiten dort rund 6000 Mitarbeiter allein für Apple, aber der US-Gigant hat auch andere Firmen angelockt. Insgesamt beschäftigen ausländische Unternehmen in Irland mehr als 150.000 Menschen. Das ist mehr als jeder zehnte Arbeitsplatz.
Thomas Spickhofen über die Iren und die ausländischen Unternehmen, die sich in Irland angesiedelt haben, weil es sich steuerlich so wunderbar lohnt. Irland ist ja ein relativ armes Land. Es war 2010 das erste Land, das unter den europäischen Rettungsschirm schlüpfen musste, hat sich dann aber relativ schnell wieder ein eigenes Dach über dem Kopf erarbeitet. Der Journalist und Autor Ralf Socek lebt dort und berichtet seit Jahren von den Eigenheiten der Iren. Schönen guten Abend nach Dublin.
Ja, guten Abend, Frau Renk.
Herr Socek, für die Iren müssten 13 Milliarden Euro Steuernachzahlung von Apple doch ein Segen sein. Warum wollen die nicht haben?
Ja, eigentlich geht es ja sogar um 15 Milliarden, wenn man die Zinsen noch dazu rechnet. Mhm. Aber die Regierung möchte die nicht so gerne haben, weil sie glaubt, damit würde man die Multis vergraulen. Und es gibt ja nicht nur Apple hier, sondern gibt ja noch ungefähr 1000 weitere US-Firmen, die hier in Irland ihren europäischen Hauptsitz haben. Und die möchte man doch gerne behalten. Und man glaubt, wenn man jetzt Geld von Apple nimmt, dann verschwinden die alle.
Ja, aber das ist ja eigentlich eher unwahrscheinlich, oder? Dass die sich in Luft auflösen.
Das ist eher unwahrscheinlich und vor allen Dingen ist es auch eine Milchmädchenrechnung, weil es den Steueroasen ja ohnehin langsam an den Kragen geht. Das heißt, die werden sowieso irgendwann bald Steuern zahlen müssen. Und insofern lohnt sich überhaupt nicht, die jetzt zu schonen, finde ich.
Dass diese Nachzahlung eingetrieben werden soll, das wurde ja schon 2016 angemahnt. Wie wurde das denn bei den Iren diskutiert?
Ja, es ist unterschiedlich, aber die meisten Iren waren natürlich dafür, das Geld zu nehmen. Weil einerseits sagt man sich, hat die Europäische Kommission ja verlangt, dass die irische Regierung Wassergebühren einführt, um die Schulden zurückzuzahlen, was man auch sofort getan hat und erst nach Massenprotesten wieder zurücknahm. Während wenn die Kommission verlangt, dass Apple Steuern zahlt, da ziert man sich und geht da in die Berufung und treibt Geld einfach nicht ein. Da war ja schon im Januar diesen Jahres fällig. Man hätte dann zumindest auf ein Sperrkonto einzahlen müssen, hat man nicht getan. Und insofern ist die Regierung sind die Leute natürlich schon sauer, dass man einerseits selber zahlen soll für Wasser und andererseits so ein Geldsegen, mit dem man da viele schöne Sachen machen könnte, außer Schulden bezahlen. Also Krankenhäuser bauen, dass die Wartezeiten verkürzt werden oder Schulen bauen und so weiter.
Da würde den Iren schon was einfallen, ne?
Ja, natürlich. Man gibt natürlich auch andere Vorschläge, nicht ganz ernst gemeinte, wo jemand sagte, naja, man könnte ja Apple dazu verpflichten, dass jeder Ire und jede Ire ein neues iPhone bekommen und dann vergessen wir die ganze Sache. Schließlich kann Irland ja stolz drauf sein, dass man so coole Gadgets subventioniert und nicht so langweilige Starbucks-Kaffeebuden wie in den Niederlanden. Also, aber das war, glaube ich, nicht ganz ernst gemeint.
Aber ernst gemeint, wenn die öffentliche Meinung doch so ist, dass Apple zahlen soll, ist das nicht überzeugend für die Politik?
Nee, ist es offenbar nicht, nein. Weil man geht ja in die Berufung und es wird sich hinziehen bis zum nächsten Sommer, nehme ich an. Angeblich sollen die Steuern eingetrieben sein im März, woraufhin dann der dringende Fall erstmal hinfällig wäre. Aber die Iren müssen natürlich argumentieren, warum sie das Geld dann nicht auch verwenden. Oder beziehungsweise außerdem ist ja auch nicht klar, ob den Iren wirklich das ganze Geld gehört. Schließlich haben ja andere europäische Länder auch damit zu tun. Da wurden ja auch Sachen verkauft. Nur die gingen alle nach Cork, wo Ableben den Hauptsitz hat. Also von daher kann es ja auch sein, dass andere Länder auch noch Forderungen stellen und auch ein Stück von diesem doch ziemlich großen Kuchen haben wollen.
Aber ein bisschen was würde für Irland auf jeden Fall abfallen.
Ja, absolut, ja.
Sie haben ja gesagt, es sind hunderte von Unternehmen, die Irland anlockt mit diesem niedrigen Steuersatz. Aber inwieweit schadet denn diese niedrige Steuer Irland vielleicht auch?
Es gibt halt, wie gesagt, 1000 US-Unternehmen ungefähr. Die großen sind bekannt, es gibt viele kleine, die kein Mensch kennt, die ja auch angesiedelt sind. Und es geht halt, die sind angelockt worden durch diesen niedrigen Steuersatz. Körperschaftssteuer betrug 10% Ende der 80er Jahre, jetzt liegt sie bei 12,5. Und das ist natürlich den anderen EU-Ländern und der EU-Kommission Dorn im Auge und man will dagegen vorgehen, gegen diesen niedrigen Steuersatz. Den haben die Iren bisher mit Zähnenklauen verteidigt, der ist ja auch festgeschrieben im Lissabonner Vertrag. Aber die Unternehmen zahlen ja nicht mal die 12,5%, das ist ja Augenwischerei. Ich meine, Apple hat 0,005% Steuern bezahlt, das heißt auf jede Million, die man hier Profit gemacht hat, gab es 50 Euro Steuern. Mhm. Also insofern bleibt ja ohnehin nicht so viel hier hängen. Und gut, die Arbeitsplätze, ja schön. Aber
die sind ja immer das Argument. Ne?
Die sind immer das Argument, klar. Das ist so ein Totschlagargument. Gut, wer so einen Arbeitsplatz dann ergattert, der zahlt dann mehr Steuern als sein Arbeitgeber am Ende. Aber es funktioniert einfach nicht und wird auch nicht so lange so bleiben, weil die Steueroasen werden einfach demnächst auch ausgetrocknet, glaube ich. Und auch der Steuersatz von 12,5% wird nicht auf ewig haltbar sein.
Dass es nicht so bleibt, daran arbeitet ja jetzt die EU-Kommission. Vielen Dank für den irischen Blick auf deren Steueroasenmodell, Ralf Socek. Klein gegen groß, HR2 Kultur, der Tag. Und damit zurück zu Gullivers Reisen und seinen Erfahrungen in Lilliput.
Als die Leute sahen, dass ich mich nicht mehr bewegte, hörten sie mit dem Schießen auf. Von Hunger gequält, fühlte ich einen so starken natürlichen Drang, dass ich, um ihnen meine Qual zu zeigen, mehrere Male den Finger in den Mund steckte. Der Hurgo, so lautet, wie ich später erfuhr, der Titel gewisser hoher Personen, verstand mich recht gut. Er kletterte von der Tribüne herunter und befahl, Leitern an meine Hüften zu legen, auf denen über 100 von den kleinen Burschen meinen Körper bestiegen und auf meinen Mund zumarschierten. In ihren Händen hatten sie Körbe mit Fleisch. Ich gebe zu, dass ich mich mehr als einmal versucht fühlte, die nächsten 40 oder 50, die da auf meinem Körper herumkrochen, zu packen und sie auf den Boden zu schmettern. Aber die Erinnerung an das, was ich schon erlitten hatte und was vielleicht noch nicht das Schlimmste gewesen war, vertrieben diese Gedanken. Außerdem fühlte ich mich durch die Gastfreundschaft verpflichtet, mit der dieses Volk mich so großzügig und unter solchen Kosten bewirtet hatte. In Gedanken bewunderte ich den Mut dieser winzigen Leute, die es wagten, mich zu besteigen und auf mir herumzuklettern. Ich musste ihnen ja doch wie ein Ungeheuer vorkommen.
Wenn man klein ist, braucht man Mut. Was früher die Ölmultis waren, sind heute die großen Technologieunternehmen. Google, Apple, Facebook, Amazon, kurz GAFA. Sie haben Geld und sie haben Macht. Und sie streichen ihre Gewinne oft mehr oder weniger steuerfrei ein. Zum Nachteil von uns allen. Wie hat es Ralf Socek ebenso schön formuliert, die Angestellten bei Apple und Co. zahlen mehr Steuern als ihr Arbeitgeber. Gucken wir auf einen anderen der großen vier, auf Amazon. Da brauchen wir nicht ins Ausland zu gehen. Amazon gibt's auch in Hessen. Das große Logistikzentrum in Bad Hersfeld hat dort viele Arbeitsplätze geschaffen.
Die Region um Bad Hersfeld hat sich nach der Wiedervereinigung zu Deutschlands Knotenpunkt der Logistikbranche etabliert. Denn hier treffen sich die Autobahnen A4, A5 und A7. Früher war Bad Hersfeld mit 12% Arbeitslosen regelmäßig Schlusslicht auf dem hessischen Arbeitsmarkt. Heute sind nur noch 5% arbeitslos. Der US-Konzern Amazon beschäftigt in Bad Hersfeld insgesamt mehr als 4000 Mitarbeiter. Vom Standort in der Eichhof-Siedlung bei Bad Hersfeld, direkt an der B62, liefert Amazon unter anderem Bücher, CDs, Elektronikartikel, Babysachen und Küchengeräte. Am zweiten Standort an der B27 in Bad Hersfeld hat sich Amazon auf Textilien spezialisiert. Von dort versendet das Logistikunternehmen Schuhe, T-Shirts und auch Abendkleider. Kunden in Frankfurt, Wiesbaden, Hannover und Braunschweig bekommen ihre Ware noch am selben Tag. Seit 4 Jahren ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi immer wieder zu Streiks bei Amazon auf. Gewerkschaft und Mitarbeiter fordern einen Tarifvertrag wie bei Einzel- und Versandhändlern. Amazon zahlt aber nach dem Tarif der Logistikbranche. Laut Verdi-Sprecherin Mechthild Middecke gibt es zumindest einen Teilerfolg.
Es geht ja um mehr Geld. Es geht darum, dass auch Lohnerhöhungen bezahlt werden. Und das tut Amazon auch, seitdem wir den Kampf aufgenommen haben, tatsächlich. Sie orientieren sich schon an dem, was an Lohnerhöhungen im Handel ansonsten im Jahr erreicht worden ist. So zwischen 1,5 und 2,5%.
Für Amazon-Mitarbeiter Jens Brummer ist das aber nicht genug.
Allerdings fehlen noch einige Sonderzahlungen. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir eben im Schichtsystem arbeiten. Was bei uns bedeutet, dass bis zum Teil 24 Uhr gearbeitet wird. Und auch da kann sich noch einiges bewegen. Und das hat eben der Einzelhandel, der normale, noch nicht. Und ich hoffe auch, dass das für den Einzelhandel so bleibt.
Amazon-Mitarbeiter Lothar Reinhardt beteiligt sich an dem Arbeitskampf.
Wegen mehr Urlaub, wegen mehr Geld, wegen besserem Verhalten von den Vorgesetzten und dergleichen. Es wird doch schon hintenrum gern gepiesackt und so weiter. Naja, wenn zum Beispiel gestreikt wird, dass mit einem anderen Jobgericht, also an einen anderen Platz gestellt wird und so weiter und so fort. Zum Beispiel. Offiziell natürlich nicht, ist ja klar.
Amazon-Mitarbeiterin Götschi Sögüt kritisiert die Arbeitsbedingungen.
Toilettengang, sage ich mal, oder Beobachtungen oder Mobbing gibt es ganz oft. Dass man beim Gesprächen angesprochen wird, dass man weiterarbeiten soll. Es ist wie Knast. Also du darfst nicht rausgucken. Mal wenn die Sonne mal ein bisschen rausguckt, schon sind die Jalousien unten. Im Winter ist es kalt drinne. Im Sommer ist es viel zu warm. Da gibt es viele Punkte.
Die Gewerkschaft sieht weiterhin Verhandlungsbedarf.
Die Lücke zwischen Tarifvertrag und der Bezahlung bei Amazon ist nach wie vor da.
Nach Angaben von Amazon liegt der Stundenlohn für die Mitarbeiter bei 12,39 Euro. Das entspricht einem durchschnittlichen Monatslohn von 2.373 Euro. Einmal in der Woche verteilt Amazon 400 Kilo Obst an die Mitarbeiter. Außerdem gibt es Rabatte in Fitnessstudios und einen Familienbonus. Nach eigenen Angaben zahlt das Unternehmen alle anwendbaren Steuern in jeder Gerichtsbarkeit, auch in Bad Hersfeld. Laut Pressesprecherin Christine Höger hat Amazon Steuern in vollem Einklang mit dem luxemburgischen und internationalen Steuerrecht bezahlt und keine Sonderbehandlung von Luxemburg erhalten. Deshalb will der Konzern eine Berufung gegen die EU-Entscheidung prüfen.
In Hessen sagt man Amazon. Petra Klostermann über das Logistikzentrum des Unternehmens in Bad Hersfeld. HR2 Kultur der Tag. Klein gegen groß, die EU und die Internetgiganten. Die EU-Kommission hat den großen Internetkonzernen wie Amazon, Google, Apple und Facebook den Kampf angesagt. Sie will die Steuerschlupflöcher schließen, die es den Giganten erlaubt haben, Milliarden zu scheffeln, ohne dass sie ihren Steuerbeitrag in angemessener Form geleistet hätten. Professor Johannes Becker ist Direktor am Institut für Finanzwissenschaften der Uni Münster. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die Steuergesetzgebung ist bisher nicht mitgekommen mit dieser neuen Form der Unternehmen, die ja keine Betriebsstätten mehr im klassischen Sinne haben. Wo liegt denn da die Problematik?
Die Problematik liegt darin, dass das Steuersystem nur dann Gewinne besteuern kann, wenn die Gewinne auch in Deutschland verortet werden. Das bedeutet, man ist darauf angewiesen, dass Steuerregeln über Verrechnungspreise die Gewinne in Deutschland ansiedeln. Und das ist momentan nicht der Fall, beziehungsweise Google ist in der Lage, über genau diese Verrechnungspreise die Gewinne ins Ausland zu verschieben, wo sie dann deutlich geringer besteuert werden.
Wie kann man denn diese neuen Unternehmensformen wie Google, Facebook, Apple greifen?
Die kann man zunächst mal greifen mit der Mehrwertsteuer. Das funktioniert auch schon ganz gut. Über die Gewinnsteuer kann man sie nur dann greifen, wenn man die internationalen Steuerregeln verändert. Das ist momentan im Gange. Im Rahmen der OECD gibt es Koordinationsmaßnahmen, bei denen diese Regeln jetzt angepasst werden, um es eben etwa Deutschland zu ermöglichen, einen Teil vom Kuchen abzubekommen.
Das klingt, wenn Sie das so sagen, als wäre das völlig unproblematisch.
Das ist leider gar nicht unproblematisch, weil auch gar nicht so klar ist, ob Google tatsächlich in Deutschland Gewinn macht. Man kann sich fragen, ob der Wert, der von Google erzeugt wird, dort entsteht, wo die Kunden sitzen, also in Deutschland, oder dort, wo die Programmierer sitzen. Und momentan sagen die Regeln, dass es eher dort ist, wo die Programmierer sitzen. Und das würde eben bedeuten, dass der Teil des Kuchens, den Deutschland erhält, relativ klein ist.
Jetzt haben wir gerade gehört von Amazon, die behaupten ja, dass sie gar keine Sonderbehandlung von Luxemburg erhalten hätten und dass die Zahlungsmoral in vollem Einklang mit dem luxemburgischen und auch mit dem internationalen Steuerrecht sei. Da sitzen ja auch Anwälte zuhauf, mutmaßlich in diesem Unternehmen, und da ist ja wahrscheinlich dann auch was dran, oder?
Das kann man tatsächlich so sehen, wenn man rein legalistisch argumentiert. Das heißt, diese Unternehmen brechen in der Regel gar nicht die Regeln. Sie legen sie nur so aus, dass die Regeln ein wenig gedehnt werden, sagt man. In diesem Fall ist es jetzt noch etwas anders. Dort argumentiert die Europäische Kommission nicht, dass tatsächlich in regelwidriger Weise Steuern vermieden wurden, sondern dass eine unerlaubte Beihilfe gezahlt wurde. Das heißt, durch diese günstigen Steuerregeln hat das Unternehmen deutlich weniger Steuern zahlen müssen und hatte deswegen einen Wettbewerbsvorteil. Das ist im Rahmen der Europäischen Union nicht erlaubt und führt jetzt zu dieser Rückzahlungsforderung.
Das ist aber auch eine schöne Formulierung. Man bricht nicht die Regeln, man legt sie nur anders aus.
Ja.
Dieser grenzüberschreitende Mehrwertsteuerbetrug, offenbar wird von dem auch den Steuerfahndern schwindelig. Der heißt ja auch Karussellbetrug. Wie funktioniert der?
Man macht sich hier zunutze, wie die Mehrwertsteuer erhoben wird. Wenn Sie jetzt als Unternehmen ein Gut erwerben von einem Zwischenhändler, können Sie zum Finanzamt gehen und sich die Vorsteuer erstatten lassen. Und das können Sie tun, obwohl der Zwischenhändler die Steuer noch gar nicht gezahlt hat. Das heißt, der Staat geht hier in Vorleistung. Und wenn Sie das Gut jetzt weiterverkaufen ins Ausland, fällt wiederum keine Steuer an. Das heißt, der Staat hat eine Vorleistung erbracht, bleibt aber auf seiner Rechnung sitzen. Und das lässt sich ausnutzen und das wird auch ausgenutzt von organisierten Verbrechen, die diese Karussellgeschäfte machen, also eine Kette von Unternehmen bilden, in der jeweils ein Zwischenhändler verschwindet. Das ist der sogenannte Missing Trader, und was dazu führt, dass unter anderem der deutsche Staat dann eben Verluste in Milliardenhöhe macht.
Man weiß, wie es funktioniert, man weiß auch, wer es tut. Warum kann man es nicht verhindern?
Man kann es momentan noch nicht verhindern, weil einerseits die Kommunikation zwischen den nationalen Steuerbehörden nicht gut läuft. Das soll jetzt im Rahmen von Koordinationsmaßnahmen innerhalb der Europäischen Union verbessert werden. Aber es ist natürlich auch ein Problem, dass die Steuererhebung so langsam läuft. Das kann natürlich nur dann passieren, wenn es diesen Zeitabstand zwischen der Steuerzahlung einerseits und der Steuererstattung gibt.
Also klar ist auf jeden Fall, das ist eine hochkomplizierte Angelegenheit und es ist ganz schwer offenbar, da schnell Änderungen herbeizuführen. Sind Sie trotzdem positiv gestimmt, dass wir das in Zukunft ein bisschen besser in den Griff bekommen?
Ja, ich bin ganz optimistisch, dass die Maßnahmen, die jetzt laufen, zum Teil in der EU, zum Teil in der OECD, dass die Veränderungen mit sich bringen werden, aber man darf sich auch nichts vormachen, dass die Unternehmen natürlich deutlich schneller agieren können und dass die internationale Gemeinschaft immer etwas hinterher ist.
Aber trotzdem doch rankommt an diese Milliardengewinne, die da eingestrichen werden, bisher fast unbesteuert?
Dazu müsste sich wirklich viel ändern, eben das internationale Steuersystem insgesamt. Auch da gibt es Ansätze, wie man das machen kann, aber ich denke, da reden wir eher von einer Entwicklung von Jahren. Ich glaube nicht, dass es hier in nächster Zeit substanzielle Veränderungen geben wird.
Steuervermeidung, Karussellbetrug und unerlaubte Beihilfen und ein einigermaßen optimistischer Finanzwissenschaftler. Vielen Dank, Professor Johannes Becker von der Uni Münster. HR2 Kultur der Tag. Unser Gulliver ist noch in Lilliput.
Nach einiger Zeit, als sie merkten, dass ich nichts mehr zu essen verlangte, erschien eine hohe Persönlichkeit vor mir. Seine Exzellenz betrat mein Schienbein und begab sich mit einem Gefolge von 12 Mann bis zu meinem Gesicht. Dann redete er ungefähr 10 Minuten, nicht unfreundlich, aber doch sehr bestimmt auf mich ein. Meine Antwort war kurz und ohne jeden Erfolg. Hoch über den Kopf seiner Exzellenz hinweg deutete ich mit der freien Hand auf meinen Kopf und meinen Körper. Ich wollte ihm damit sagen, dass ich meine Freiheit zurückhaben möchte. Er schien zu verstehen, was ich meinte, denn er schüttelte seinen Kopf und bedeutete mir mit einer Bewegung seiner Hand, dass ich als Gefangener abgeführt werden sollte. Gleichzeitig aber gab er mir zu verstehen, dass ich gut behandelt und ausreichend mit Essen und Trinken versorgt werden würde. Ich machte hierauf noch einmal den Versuch, mich von meinen Fesseln zu befreien. Aber sofort fühlte ich wieder ihre Pfeile im Gesicht und auf den Händen. Und da meine Haut noch von vorhin überall aufgerissen und entzündet war und ich gleichzeitig merkte, dass die Masse meiner Feinde ständig zunahm, ließ ich sie durch Zeichen wissen, dass sie mit mir tun könnten, was sie wollten.
Klein gegen groß, die EU und die Internetgiganten. Wo das Geld ist, ist die Macht. Und das Geld ist bei den großen Technologiekonzernen. Zur Vermehrung haben die Steuerschlupflöcher, die es gibt, ordentlich beigetragen. Und dazu kommen noch illegale Machenschaften. Apple hortet zum Beispiel Bargeldreserven wie kein zweiter. Das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt bunkert derzeit 215 Milliarden US-Dollar außerhalb der USA. Dazu beigetragen haben die extrem niedrigen Steuern, die das Unternehmen in Irland gezahlt hat oder auch nicht gezahlt hat. 0,005%. Mit Kritik tun sich die Unternehmen, die unsere Zukunft gestalten wollen, nicht leicht. Das musste der unabhängige Experte Barry Lynn erfahren, als Google kürzlich zu einer Strafzahlung verurteilt wurde.
Am 27. Juni verhängte die EU-Kommission eine milliardenschwere Strafe gegen Google.
Today the Commission has decided to fine Google 2.4 billion euros. For breaching EU antitrust rules.
Der Silicon Valley-Konzern wurde aufgefordert, 2,4 Milliarden Euro zu zahlen. Google habe seine dominierende Position zum Schaden von Konkurrenten und Verbrauchern missbraucht, so die EU-Wettbewerbskommissarin. Ein gutes Urteil, befand Barry Lynn in einer Pressemitteilung. Lynn war zu dem Zeitpunkt Abteilungsleiter bei der Denkfabrik New America Foundation in Washington D.C., die den Demokraten nahesteht. Sein Untersuchungsgegenstand? Monopole und was sich dagegen unternehmen lässt. Was dann passierte, beschreibt er gegenüber dem Radiosender NPR so. Zwei, drei Stunden später rief mich die Leiterin unseres Thinktanks an und sagte, Eric Schmidt und andere Google-Leute seien sehr verärgert über mein Statement und hätten damit gedroht, uns die finanzielle Unterstützung zu entziehen. Und das sei ein Riesenproblem.
This was a big problem.
Zwei Tage später wurde ihm eröffnet, dass er mit seiner kompletten Abteilung auszuscheiden habe. Genau das tat Barry Lynn und startete mit seinen Kollegen das Open Markets Institute. Der Vorfall erweckte den Eindruck, dass Google einen unliebsamen Kritiker bei der New America Foundation hat rauswerfen lassen. Der Think Tank und die Alphabet-Tochter sind eng verflochten. 21 Millionen Dollar hat die Denkfabrik bisher von Alphabet-Chairman Eric Schmidt und seiner Familienstiftung erhalten. Zwischen dem Silicon Valley und Washington D.C. gibt es regen Austausch. Personal wechselt von hier nach da und wieder zurück. Und es fließt wahnsinnig viel Geld von der Westküste in die Hauptstadt. Facebook, Google, Apple, Amazon, sie alle haben Lobbyisten in Washington angestellt oder geben Geld an Thinktanks, von denen es rund 400 in der Hauptstadt gibt. Sie wollen Einfluss nehmen auf Themen, die ihnen wichtig sind. Netzneutralität, Datenschutz, Steuerreform, Einwanderung. Der Tech-Sektor braucht schließlich ausländische Fachkräfte. Und das lassen sie sich kosten. Hier ein paar aktuelle Zahlen aus dem zweiten Quartal 2017. Amazon 3,2 Millionen Dollar. Facebook 2,3 Millionen Dollar, Apple 2,2 Millionen Dollar. Spitzenreiter Google investierte allein in diesem Zeitraum von drei Monaten fast 5,4 Millionen Dollar. So viel wie noch nie, unter anderem um auf die Regulierung für selbstfahrende Autos einzuwirken. Insgesamt ließen sich die fünf Tech-Giganten ihre Lobbyarbeit 15,79 Millionen Dollar kosten. Wie gesagt, in einem einzigen Quartal. Sapphire Teachout ist eine der Kolleginnen von Barry Lynn. Ihre Meinung? Gesunder Menschenverstand sage einem, dass diese Riesenunternehmen hier Einfluss ausüben, und zwar keinen guten.
Just common sense tells you that having these big companies in the space is going to have an influence, and it's not a good influence.
Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren ist bekannt für ihre kritische Haltung gegenüber den Tech-Giganten. Sie haben die Welt auf den Kopf gestellt, sagte sie bei einer Rede zum Thema Amerikas Problem mit Monopolen und fügte hinzu, die Unternehmen haben es sich verdient, hochprofitabel und erfolgreich zu sein, aber
the opportunity to compete must remain open for new entrants and smaller competitors who want their chance to change the world.
Es müssen auch neue oder kleinere Anbieter die Gelegenheit bekommen, die Welt zu verändern, so Warren. Der Wind in Washington ist für die Silicon Valley Firmen definitiv schärfer geworden seit der Wahl von Trump. Es wird offen darüber debattiert, ob die Unternehmen reguliert werden sollten. Auch der Begriff Teilzerschlagung macht die Runde. Trump-Flüsterer Steve Bannon schlug sogar vor, Internetkonzerne künftig wie öffentliche Versorger zu behandeln. Also ähnlich wie Telefonkonzerne oder Wasserwerke, die lassen sich leichter staatlich regulieren.
Nicole Markwald über die Macht der Internetriesen. Internetkonzerne behandeln wie öffentliche Versorger. Wäre das ein Ansatz, um die Machtkonzentration der Technologieriesen im Zaum zu halten? Dr. Achim Dörfer ist Anwalt für Steuerrecht und Autor des Buches Die Steuervermeider. Herr Dr. Dörfer, halten Sie das für eine gute Möglichkeit?
Da muss man erst mal fragen, um welche Art von Gut es sich handelt. Letzten Endes geht ja dieser Vorschlag davon aus, dass wir hier so eine Art Gemeingut haben, wie Wasser, wie Strom, wie Infrastruktur, das also unabhängig von der Preisbildung jedem Bürger zur Verfügung gestellt werden muss. Und hier würde ich schon Respekt haben wollen, natürlich zunächst mal auch vor der unternehmerischen Leistung, die hier erbracht wurde. Man kann das jetzt nicht so einfach so behandeln, als gäbe es hier ein Wasserwerk, denn da sind ja sehr, sehr viele Innovationen mit der Angelegenheit verbunden. Ich finde es also nicht so gut, wenn wir es hier einfach in staatliche Kontrolle überführen und das mit einem Netz von staatlicher Kontrolle überziehen. Sie haben ja Gulliver mehrfach gebracht. Das ist ja eine Parabel auf die Fesselung des Staates hinsichtlich des Einzelnen. Und wie man in der Geschichte sieht, hat sich Gulliver ja auch aus den Stricken und Pfeilen gelöst. Das hat also nicht aufgereicht. Was ich eher sehen würde, wäre, dass eine Kontrolle durch den Verbraucher stärker angebracht wäre, dass wir also ernst nehmen, welche Bedeutung diese Leistungen für den Verbraucher haben. Ich bin jetzt gerade umgezogen, die Heizung funktioniert nicht, ist mir egal, die Küche ist auch noch nicht aufgebaut, aber ich habe ein superschnelles WLAN, das war mir auch das Wichtigste. Insofern handelt es sich schon um ein Gemeingut, das wir vielleicht auch anders, ich will nicht sagen regulieren, aber betrachten müssen und wo wir den Nutzer dann auch schützen müssen.
Wie kommt denn der Verbraucher an die Macht über diese riesigen Konzerne?
Der Verbraucher kommt an die Macht über diese riesigen Konzerne, indem wir wirklich einer ganz marktwirtschaftlichen Weise, wo es ja einen Austausch zwischen Gleichen gibt, den Verbraucher wieder zu einem Gleichen machen. Wir müssen ihn also auf Augenhöhe mit den Konzernen bringen. Im Moment ist es ja so, mir wird diese Leistung im Internet zur Verfügung gestellt. Ich kann da gar nichts abwählen. Ich weiß noch nicht mal, worum es geht. Es gibt irgendwelche Kontrollregeln bei Facebook, die sind mir nicht bekannt, wonach da gelöscht wird. Es gibt irgendwelche Compliance-Regeln bei Google, die sind mir auch nicht bekannt. Es gibt Verstöße gegen die Netzneutralität bei Google, die sind mir auch nicht bekannt. Zum Beispiel Google Shopping streitet sich ja gerade mit Idealo, weil Google Shopping letzten Endes dieselbe Leistung wie Idealo erbringt und damit einen eigenen Kunden verdrängt. Und diese Dinge möchte ich als Verbraucher mehr wissen. Ich möchte also, bevor ich diese Services nutze, auch wirklich darüber aufgeklärt werden, was erwartet mich denn? Und da denke ich an das, was wir von allgemeinen Geschäftsbedingungen kennen, dass sie eben offengelegt werden müssen. Und wenn sie offengelegt werden müssen, ich kenne sie als Verbraucher, dann kann ich mich wie bei allen anderen allgemeinen Geschäftsbedingungen auch vor Gericht dagegen wehren. Dann können auch Verbraucherverbände sich dagegen wehren und dann kann man eben Stück für Stück in einer sehr intelligenten Weise das Ganze überprüfen und korrigieren, wie es ja zum Beispiel auch mit dem Finanzsektor, mit den Banken-AGBs funktioniert. Da haben wir eben eine Vielzahl kleiner Schritte, die immer wieder zu einer Regulierung führen, die eine zentrale Stelle überhaupt gar nicht leisten könnte.
Aber wenn man das schaffen möchte, dass der Verbraucher so viel Mitspracherecht bekommt, dann scheint mir dieser Weg ja mindestens genauso steinig zu sein, wie der an die Steuern der großen Unternehmen zu kommen.
Er ist im Moment noch steinig, er ist insbesondere in Deutschland steinig, wenn man sich mal international die drei großen Mechanismen anschaut, mit denen das Verhalten von Unternehmen überprüft werden kann. Da haben wir einmal das Unternehmensstrafrecht, da haben wir zum anderen die Gruppenklagen, das meist gegoogelte Wort nach dem Kanzlerduell zuletzt, weil es die Leute interessiert. Und da haben wir zum dritten den Strafschadensersatz. Wir kennen das aus absurden Beispielen in den USA, aber der Gedanke dahinter ist ja richtig, dass wir nämlich einem Fehlverhalten, in dem millionenfach um einen Euro betuppt wird, nicht das Preisschild 1 Euro geben in einem einzelnen Gerichtsprozess, sondern das Preisschild eben 5 oder 10 Millionen geben, weil es seit Jahrhunderten auch Untersuchungen gibt in den beiden Hauptländern, wo das angewandt wird, USA und Großbritannien, dass es tatsächlich, wenn es so ein Preisschild gibt und dieses Fehlverhalten wirklich wirtschaftlich eingepreist ist, nur wirtschaftlich vernünftig auch ist, von solchen großen Playern sich daran zu halten. Und diese Instrumente gibt es alle in Deutschland nicht. Sie sind uns versprochen worden, was die Gruppenklage angeht. Wenn wir diese Instrumente hätten, was sich jetzt bei VW zum Beispiel zeigt, die Verbraucher sind da ganz wild am Rudern und kommen eigentlich an nichts. Wenn wir diese Instrumente hätten, könnten die Verbraucher enorm viel bewirken, aus meiner Sicht mehr bewirken, als jede staatliche Kontrolle könnte.
Schauen wir nochmal auf die Machtfülle, die diese großen Technologieunternehmen haben. Das haben wir im Beitrag auch schon gehört, wie viel Milliarden da für Lobbyarbeit ausgegeben werden von jedem einzelnen Unternehmen. Wo sehen Sie die Gefahren dieser Machtkonzentration?
Die Gefahr der Machtkonzentration sehe ich einmal in einer Zerstörung des Marktes, weil die Unternehmen so groß sind und ihre eigenen Regeln machen, über die sie auch nicht diskutieren, dass kleinere schlicht an die Wand gedrückt werden. Google mag ja ganz nützlich sein, aber Google rollt dann eben auch über manchen kleineren Unternehmer hinweg. Und die zweite Gefahr sehe ich in einer Aushöhlung der Demokratie. Wir wollen ja unsere Gesellschaft nach demokratisch erschaffenen Gesetzen steuern. Darauf haben wir uns geeinigt. Stattdessen wird bei Großunternehmen systematisch die demokratische Gesetzgebung, die Gesetzeslage, gerade im Verbraucherschutzrecht, ausgehöhlt und ersetzt durch interne Compliance-Regeln, durch interne Kundenmanagement-Regeln, die knallhart angewendet werden, weil die Unternehmen wissen, es wehrt sich keiner dagegen. Ich habe es zweimal gemacht im Falle von IKEA. Beide Male hat IKEA die Klage sofort anerkannt. Aber ich bin eben einer von 1000, der sich mal traut, und in den anderen 999 Fällen klappt es. Und da werden Demokratie und Markt massiv ausgehöhlt.
Wir haben es ja mit Unternehmen zu tun, die innovativ sind, die unsere Zukunft gestalten wollen und deshalb ja auch mit ihrem Angebot so erfolgreich sind. Da erhofft man sich ja eigentlich auch eine gewisse unternehmerische Verantwortung für das Gemeinwohl. Das schafft doch auch Kundenbindung und Vertrauen. So ein positives Image, sagt man doch immer, ist auch gut fürs Geschäft. Wie weit sind diese Großen da?
Ich glaube, das ist zu einem sehr großen Teil eine Illusion, weil es natürlich die unternehmerische Verantwortung erst dann ins Spiel kommt. Und das verlangen natürlich auch teilweise die Aktionäre, wenn auch der Verstoß gegen die unternehmerische Verantwortung ein Preisschild trägt. Es ist also keine rein freiwillige Leistung. Es ist auch nicht Aufgabe von wirtschaftlich operierenden Unternehmen, freiwillige Leistungen zu erbringen. Es ist Aufgabe, eben effizient Produkte herzustellen, die die Menschen brauchen. Wir haben es zum Beispiel im Thema Steuern. Da haben wir jetzt sehr, sehr lange bohren müssen. Jetzt geht es langsam los, dass einige Unternehmen sagen, ja, Steuercompliance, wir fangen jetzt damit an. Starbucks hat jetzt angefangen, Großbritannien Steuern zu zahlen. Amazon hat jetzt freiwillig, 1-2 Jahre bevor sie es müssen, angefangen, in Deutschland Steuern zu zahlen. Immer noch sehr, sehr wenige. Sie sagen, sie versteuern die Gewinne, aber die Gewinne sind praktisch null. Das heißt, der Effekt ist auch nicht da. Man überschätzt also diese Eigenverantwortung. Die geht immer nur bis zu einer gewissen Grenze, die ja das Unternehmen selbst definiert. Das heißt, wir müssen da wirklich auf Marktmacht bauen. Ganz normal wie auf dem Wochenmarkt, da ist es ja auch so, wenn ich von Stand zu Stand gehe, kaufe ich halt die besten Tomaten zum niedrigsten Preis. Und ich gehe doch nicht auf den Wochenmarkt in der Hoffnung, dass irgendein Bauer verantwortlich handeln und mir ein gutes Produkt schenken möge. Das ist ja eine ganz falsche Erwartung.
Nehmen wir mal an, es würde irgendwann tatsächlich so funktionieren, dass wir eine Gewinnsteuer bekämen, die dann aufgeteilt würde auf alle Länder, in denen das Unternehmen Kunden hat, um mal ein Modell zu nehmen. Hätte das möglicherweise auch Nachteile für Deutschland?
Das kann durchaus Nachteile für Deutschland haben. Wir kennen die Zahlen ja gar nicht. Mich hätte das mal sehr interessiert. Ich warte da seit Jahren, dass Herr Schäuble mal konkret sagt, wenn wir das und das machen, wird das die und die fiskalischen Auswirkungen haben. Denn dann würden wir auch eine offene gesellschaftliche Debatte bekommen, was mit dem Geld passiert. Anders als andere würde ich zunächst mal dran denken, die bisher wirklich ehrlichen und sehr gut zahlenden Steuerzahler da etwas zu entlasten. Aber wir haben ja einen historischen Umbruch in der Besteuerung, einen historischen Umbruch auch darin, wie sich die EU selbst sieht, dass nämlich die Steuerhoheit der Nationalstaaten jetzt de facto eben eingeschränkt werden soll. Und diesen historischen Umbruch, den diskutieren wir nicht in einer offenen Debatte, sondern zumindest hatte ich bei Herrn Schäuble das Gefühl, wir werden es beim neuen Finanzminister sehen, ja, der wollte das dann irgendwie so im Haushalt verarbeiten. Ich möchte aber darüber reden können. Und anders werden wir auch keine Akzeptanz erzielen bei den Bürgern, denn die müssen ja auch wissen, was hier passiert. Und natürlich wird Deutschland auch einiges entgehen. Es war ja bisher immer nur von amerikanischen Konzernen die Rede, aber nehmen wir mal SAP als wertvollstes deutsches Unternehmen. Die sind natürlich auch in Irland ansässig und die haben 1% der Mitarbeiter in Irland, 1% der Umsätze und generieren 20% der Gewinne in Irland, fahren also eben solche Strategien. Und da kann natürlich auch die Gefahr bestehen, dass man dann die großen heimischen Player schützt und doch wieder einen Rückzieher macht.
Aber wenn man Gerechtigkeit will, dann muss es eben auch für alle gelten. Dr. Achim Dörfer, Anwalt für Steuerrecht, ganz herzlichen Dank. HR2 Kultur der Tag, die EU und die Internetgiganten. Die EU rüstet sich für ein Besteuerungssystem, das auch die Großen der digitalen Ökonomie erfasst. Dafür braucht es einen langen Atem, haben wir gehört, und internationale Zusammenarbeit. Schnelle Erfolge sind da eher nicht zu erwarten. Mein Name ist Doris Renk. Morgen geht es bei Karin Fuhrmann um den Wolf. Und das letzte Wort zur Steuerproblematik hat der Kabarettist Chin Meyer.
Aber das Schöne ist ja, Sie können das Steuerparadies viel näher haben. Sie müssen gar nicht aus. Sie müssen noch nicht mal in die Schweiz. Sie gehen einfach Kaffee trinken. Zu Starbucks. Das ist ein Steuerparadies. Da fließt kein Cent Steuern. Ja, wenn Sie da bei Starbucks Ihren Java Chip Choc Cream Blended Beverage mit Hot Fudge Vanilla Sauce und Cinnamon Powder zu sich nehmen. Für 4 fucking Euro 95. Dann fließt da kein Cent Steuern. Starbucks mit all diesen vielen hunderten Filialen in Deutschland macht hierzulande Verluste. Ja. Gewinne macht Starbucks nur über ein kompliziertes Lizenzsystem in einem einzigen europäischen Land. Irland. Interessanterweise Niedrigsteuerland. Wissen Sie was? Ich habe das mal ausgerechnet. Um auf die Milliardengewinne zu kommen, die Starbucks in Irland verzeichnet, muss im Prinzip jeder der 4,5 Millionen bankrotten Iren, und mehr sind das nicht, muss jeder von denen jeden Tag 97 Liter Java Chip Choc Cream Blended Beverage mit Hot Fudge Vanilla Sauce und Cinnamon Powder zu sich nehmen.
Naja, Jazz.
Aber wissen Sie was? Das ist legal. Also jetzt nicht der Jazz, aber das andere. Starbucks ist legal, die dürfen das. Ja, völlig legal. Ne? Das hat Starbucks auch, wissen Sie, Starbucks ist ein Fairtrade-Unternehmen. Ja, die sparen Wasser, die sparen Verpackung, die sparen Strom, die sparen Steuern. Ne? Die haben nie gesagt, sie wären ein Fairtex-Unternehmen. Ne? Und das ist ja letztlich auch in der Logik des Produktes begründet. Ja, wenn es bei Starbucks heißt, der Kaffee ist schwarz, ist das auch steuerlich eine relevante Information.